Also, es hat sich mal wieder ergeben, dass ein impertinenter Wicht aus den Niederungen des Rechtstubes vermeinte, ohne mich namentlich zu würdigen, an meinen weisen Ratschlüssen zweifeln zu dürfen. Das werden wir natürlich ganz anders handhaben und Herrn Türmer augenblicklich beim Namen nennen und ohne Kompromisse vor den Volksgerichtshof schattenmacherischer Prägung stellen. In besagtem Video hat es jener Türmer dann nämlich in vollkommen uncharakteristischer Manier gewagt, weiße Pillen in Bezug auf die technologische Zukunft der Menschheit zu verteilen. Und da ist mir dann endgültig die Hutschnur geplatzt. Was haben Sie sich dabei gedacht, den Menschen irgendeine vage technologisierte Zukunft in Aussicht zu stellen? Stieß ich hervor und setzte mich sogleich an die Fertigstellung dieses Videos. Ganz im Ernst finde ich das Thema Longtermism, also vor allem die Frage, wie sich die menschliche Kultur realistisch auf sehr langen Zeitskalen entwickelt wird, durchaus interessant. Für gewöhnlich behandeln das leider nur irgendwelche sogenannten Moral Facts und Silicon Valley Spinner und die Debatte endet schnell und zuverlässig beim effektiven Altruismus als Philosophie und X-Risks, also futuristische existenzielle Bedrohungsszenarien als Gegenstand. Und ist damit eigentlich schon entgleist. Wenn man damit beginnt zu argumentieren, man sollte sich heute lieber sofort umbringen, damit in 10 Milliarden Jahren eine Quintillion digitalisierter Gehirne nicht von Skynet annihiliert wurden und stattdessen auf Alpha Centauri an den ultimativen Masturbator angeschlossen werden können, dann fällt es einem schwer, diesem Vorschlag nicht tatsächlich aus purer Resignation nachzugeben. Aber Herr Türmer ist ja aus anderem Metall geschmiedet und deshalb lohnt sich die Diskussion hier tatsächlich. Ich weiß, dass er eigentlich noch ein Folgevideo angekündigt hat, in der er auf die technischen Details in größerer Tiefe eingehen will, aber ich denke, bereits jetzt lohnt sich die Beschäftigung in vielerlei Hinsicht. Also ans Werk. In der ersten Hälfte seines Videos beschäftigt Türmer sich mit den allgemeinen Bedingungen, die komplexes Leben auf der Erde ermöglichen. In der zweiten Hälfte geht es dann vor allem um die menschliche Kultur und ihre Chancen, lange Zeiten zu überdauern, auf dieser Erde und darüber hinaus. Wir werden uns auf Letztere konzentrieren. Der Rest des Videos ist informativ, aber nicht essentiell für die Argumente, die ich vorzubringen gedenke. Der rote Faden in Türmers Video, entlang wessen sich alle Unterpunkte entwickeln, ist das Konzept des Fermi-Paradoxons, also die unerfüllte Erwartung, dass das Universum eigentlich voll von zivilisiertem Leben sein müsste, wenn es nur einige wenige Spezies geschafft haben, Raumreisen mit einem Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit durchzuführen. Unsere Galaxis misst 100.000 Lichtjahre im Durchmesser, 10% der Lichtgeschwindigkeit sind ohne relativistische Effekte realisierbar, also würde selbst eine ganze Durchquerung bloß rund 1 Million Jahre dauern. Das Universum ist aber bereits Milliarden Jahre alt. Wo sind also all die großen raumkolonisierenden Zivilisationen? Wieso haben wir bisher keine Spuren von ihnen gefunden? Haben sie nie existiert oder sind sie bereits wieder ausgestorben? Und was bedeutet dies für die Menschheit? Gibt es konkrete Filterereignisse, die den Aufstieg zu einer galaktischen Zivilisation verhindern? Schauen wir also mal rein, was er so zu sagen hat, der Herr Türmer.
Ich persönlich werde vorab anmerken, dass mich keiner dieser Filter als wirklich nachhaltige Erklärung des Fermi-Paradox überzeugt. Die Filter, welche es gut erklären können, haben wir uns bereits zuvor angesehen und ich gehe davon aus, dass die Menschheit alle großen Hürden auf der Entwicklung hin zu einer Zivilisation, die das Fermi-Paradox auflösen kann, bereits hinter sich gebracht hat. Gleichwohl werde ich aber anmerken, dass einige der Spätphasenfilter zumindest ein realistisches Potenzial haben, die Entwicklung hin zu einem solchen Zivilisationsstadium abermals auszubremsen. Des Weiteren sind es einige dieser spätphasigen Filter, welche auch die Grundlage für das in den deutschen Internetrechten bereits ausgebreitete Stagnations- und Niedergangsverwaltungsszenario im Endeffekt die Auswirkungen einer nicht stattfindenden Skalierung oder Fortentwicklung von Technologie bei stetig schwindenden Ressourcen bilden. Besonders mein im Laufe dieses Jahres erscheinendes nächstes Essay wird, wie schon angemerkt, im Grunde diametral gegensätzliche Position beziehen, weswegen ich die Grundlagen der Gegenargumentation dazu hier bereits abgearbeitet haben möchte. Fangen wir also damit an, einen Blick auf die Spätphasenfilter zu werfen. Der am frühesten eintreffende dieser Spätphasenfilter ist die Vorstellung, dass Ressourcenknappheit den weiteren technologischen Aufstieg einer Zivilisation beendet oder gar ihren neuerlichen Rückfall in vorindustrielle Stadien bedeutet. Im Grunde ist es das, was gerne als Peak Oil und dessen Derivate verstanden wird. Irgendwann geht schlichtweg das Licht aus, weil die Rohstoffe aufgebraucht sind. Die zugrunde liegende Annahme lässt sich für alle nur irgendwie denkbare, nicht unmittelbar erneuerbare Rohstoffe aufstellen. Dazu gehören gleichermaßen Elemente in mehr oder minder reiner Form, etwa Uran, Edelmetalle oder seltene Erden, wie auch Stoffgemische, zu denen etwa Kohle, Erdöl und Erdgas gehören. Wenngleich ich hier auch etwas zu ersterer Gruppe sagen werde, sind die offenkundig am ehesten zur Neige gehenden Rohstoffe wohl solche letzterer Gattung, bei der es sich gemeinhin um fossile Rohstoffe handelt. Der Grund ihres höheren Endlichkeitspotenzials ist, dass die Form, in der sie vorliegen, lange zur Entstehung braucht und nicht, dass die ihr zugrunde liegenden Elemente per se selten sind. Erdgas, Erdöl und Kohle bestehen zum allergrößten Teil aus seit Millionen von Jahren abgestorbenen Mikroben und Algen, die unter Druck- und Sedimentationsprozessen in ihre heutige Form umgewandelt wurden. Wir erinnern uns an dieser Stelle an den bereits zuvor genannten Kohlenstoffzyklus zurück. Im Endeffekt sind Kohle und Öl vor allem Kohlen und Wasserstoff. Der Hergang der Industrialisierung baute auf unserer Welt stark auf fossilen Rohstoffen auf. Sie sind verhältnismäßig leicht zugänglich, gut transportierbar und sehr energiedicht. Die ersten breitflächig genutzten Brennstoffe waren allerdings nicht fossil. Es waren Holzkohle, Feuerholz und getrockneter Torf, welche vom Neolithikum bis zur Industrialisierung die dominierenden Energielieferanten waren. Im Wesentlichen bestehen sie aus denselben Elementen wie die oben genannten Ressourcen, sie sind aber eben deutlich weniger energiedicht und damit Kohle und Öl, wenn verfügbar, unterlegen. Das ist natürlich eine für unsere Welt nicht mal entfernt ernstzunehmende Überlegung, weil es so viele bessere Alternativen gibt. Aber theoretisch könnten selbst diese heute sehr archaisch anmutenden Brennstoffe, die so leicht erneuerbar sind, wie es nur geht, ausreichen, um industrielle Strukturen zu ermöglichen. Sobald sie einmal etabliert sind, müsste man sich auch nicht mal nur auf diese Brennstoffe verlassen, sondern sie wären auch relativ leicht potenzierbar, was praktisch also eine Verdichtung des Energiepotenzials bedeuten würde. Die Energie, die aus solchen Energielieferanten gewonnen werden würde, wäre natürlich um ein Vielfaches geringer und Prozesse der Zivilisationsentwicklung würden abermals langsamer vonstatten gehen. Aber sie wären eben nicht unmöglich. Diese Überlegung ist für den Fall unserer Welt aber wie bereits angemerkt ziemlich irrelevant, da eben eine große Anzahl möglicher Alternativen vorhanden ist. Sie soll an dieser Stelle lediglich illustrieren, dass sogar ohne Öl und Kohle eine Industrialisierung möglich gewesen wäre. Im Grunde Ähnliches gilt auch für andere, für industrielle Gesellschaften elementar wichtige Technologien. Etwa das Haber-Bosch-Verfahren zur Düngemittelherstellung, das ebenfalls nicht auf fossile Rohstoffe angewiesen ist. Plastik und Lösungsmittel können genauso gut aus Zellulose, Gummi und Schlacken, die allesamt natürlich vorkommen, wie mit Erdöl produziert werden. Auf der Erde hat die Industrialisierung bereits stattgefunden. Und es bestand schlicht keine Notwendigkeit, sich an potenzierten Torf oder Holzkohle zu bedienen, sondern es konnte von deutlich praktischerer Kohle und Erdöl Gebrauch gemacht werden. Gehen wir nun aber davon aus, dass diese fossilen Rohstoffe, die gegenwärtig 80% des weltweiten Energiebedarfs abdecken, zur Neige gehen. In der Stromerzeugung könnten sie vielleicht durch die Atomkraft ersetzt werden, aber ein so praktisch transportierbarer, aus vielfach vorkommenden Elementen bestehender und energiedichter Treibstoff wäre in so vielen anderen Bereichen doch unersetzbar. Oder? Industrialisierte Konditionen erlauben die Herstellung synthetischer Treibstoffe aus Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoff und Wasser, die besser sind als alles, was aus vorindustriellen Bedingungen hätte erzeugt werden können. Und viel Spaß dabei, diese Elemente aufzubrauchen. Solche Treibstoffe herzustellen verbraucht mehr Energie, als sie liefern, womit sie also ein Minusgeschäft darstellen, bieten energetisch aber all die Vorteile, die auch von Kohle, Erdgas und Erdöl ausgehen. Sie stellen energiedichten, leicht zu transportierenden und vielfach einsetzbaren Treibstoff dar. Selbst wenn man also davon ausgeht, dass fossile Rohstoffe zeitnah zu Ende gehen werden, gibt es Alternativen, welche ihre wichtigsten Aufgaben ohne unüberwindbar große Probleme erfüllen könnten.
Türmer hat hier natürlich recht. Es gibt ein durchaus denkbares Szenario der Equilibrium-Industrialisierung auf der Erde, bei welchem nur jene Sonnenenergie, welche jeden Tag auf diesem Planeten einstrahlt, Verwendung findet. Nutzbar gemacht auf welche Art auch immer, sei es in Form von Holz, Wasserkraft oder unmittelbar durch Solaranlagen. Eine solche Zivilisation könnte komplexe, uns heute geläufige Technologie aufrechterhalten, vermutlich aber unter erheblich größeren Kosten und Mühen und einer deutlich geringeren absoluten Anzahl von Menschen. Auch die Verwendung von Nuklearenergie ist in diesem Kontext vorstellbar. Reicht die im abbaubaren Uran und Thorium gespeicherte Energiemenge zwar immer noch nicht ewig, so doch im Gegensatz zu Öl und Kohle selbst bei derzeitigem Energieverbrauch für tausende von Jahren. Ich habe mit dem Szenario, das Türmer hier zeichnet, also kein Problem. Nichtsdestoweniger wäre der Übergang von unserem jetzigen Zustand in ein solches Solarpunk-Szenario sicherlich recht krisenhaft. Und es ist auch nicht ersichtlich, welche Art von Zivilisation genau dann übrig bliebe. Sicherlich nicht die Steinzeit und nicht mal das Mittelalter. Aber die Aussage, dass technische Zivilisation nicht untergeht und die Prognose, dass sie über den Erdhorizont hinaus expandiert, sind alles andere als identisch. Türmer sagt in seinem Video bisher nichts Falsches, aber wie so viele Techno-Optimisten der Gegenwart versteckt sich in der Beiläufigkeit seiner formal korrekten Thesen natürlich ein gigantisches Maß an Unwägbarkeit. Es ist überhaupt nicht klar, wie eine Gesellschaft, die aus Solarstrom und freiem Kohlenstoffdioxid synthetisches Benzin herstellt, im Vergleich zur heutigen aussehen soll. Aber die Schlussfolgerung drängt sich auf, dass sie pro Kopf gerechnet sehr, sehr viel ärmer als unsere gegenwärtige wäre. Genau wie das frühe 20. Jahrhundert, das ja unter ähnlichen Bedingungen existierte. Mit Kohle, aber nahezu ohne Öl und Gas. Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass die Position des solaren Equilibriums für gewöhnlich noch von einer anderen Gruppe vertreten wird, den Degrowthern. Einer, von dem ich schon seit einiger Zeit ähnliche Thesen lese und eine Art Gesellschaft prognostiziert, wie Türmer sie in seinem Video vorstellt, ist der italienische Chemieprofessor Ugo Bardi. Selbst eine Art nicht-woker, heterodoxer Grüner. Also so wie manche Leute rechts werden, wenn sie sich mit IQ-Statistiken beschäftigen, ist Bardi scheinbar grün geworden, als er sich mit Ölproduktionsstatistiken beschäftigte. Ohne dabei das ganze progressive Zeug mitzutragen. Ohne Kommunist zu werden sozusagen. Ohne die EU und Bill Gates und all die anderen gut zu finden. Das macht seine These nicht automatisch richtig oder falsch, aber seine Herangehensweise zur Abwechslung mal weniger moralistisch. Und dieser Mann ist auch der Ansicht, dass Zivilisation im Equilibrium erhalten werden kann. Aber nicht bei heutigem Konsumstandard und auf keinen Fall bei heutigem Umweltverschmutzungsstandard. Er ist der Ansicht, die Abfallbewältigung unserer Industrieprozesse im allgemeinen Sinne, also alles von CO2 in der Luft bis Plastik im Meer und Nuklearschrott im Abklingbecken, ist selbst so energieintensiv, dass eine nicht exploitative Energiewirtschaft, also eine, die nicht in der Vergangenheit aufgespeichertes abbaut, niemals ausreicht, den heutigen Status quo zu halten. Vielmehr noch, dass selbst die heutige Energiewirtschaft ja schon nicht ausreicht, um die heutige Verschmutzung zu beheben, denn sie steigt ja in vielen Bereichen weiterhin an. Also ja, Solarpunk, aber womöglich mit der Straßenbahn und nicht mit dem Raumschiff. Es ist hier auch die absolute Zahl von Menschen auf dem Planeten Erde in Betracht zu ziehen. Zurzeit leben wir wahrscheinlich am durch die Öl- und Gasindustrie ermöglichten Peak, welcher womöglich für lange, lange Zeit nicht mehr erreicht werden wird. Was an und für sich schon Probleme mit sich bringt. Selbst wenn die durchschnittliche Qualität von, sagen wir, 500 Millionen Menschen auf dem Planeten höher wäre als die der jetzigen Menschheit, so bleibt dennoch das Hindernis, dass gewisse Industriezweige, gerade wenn sie nach so utopischen Dingen wie der All-Expansion streben, von einer möglichst großen Menschenmenge als Absatzmarkt profitieren. Gäbe es nur 1000 Leute auf der Welt, dann wäre das Auto nie erfunden worden, selbst wenn der Durchschnitts-IQ bei 150 läge, allein weil der Straßenbau sich nicht lohnte.
Das Peak-Oil-Szenario und seine Folgen sind in unserer Welt schlichtweg keine ernstzunehmenden Optionen mehr. Sie könnten zwar abermals bestehende Fortentwicklungen hemmen und Strukturen zeitweilig zurückschlagen, aber eben keine langfristige Deindustrialisierung mehr bedeuten. Und selbst wenn der industrialisierte Stand einer Zivilisation nach dem Zuendegehen von Kohle und Erdöl aus irgendeinem Grund Mad Max-Style kollabieren würde, wäre es nur eine Frage der Zeit, vielleicht einiger, kosmisch bemessen nichts geltender hundert oder großzügig tausender Jahre, bis sie sich mit Alternativen reindustrialisieren würde.
All dies mag durchaus so sein. Eine gewisse Detailkritik bezüglich des gar zu nebensächlichen Charakters, der hier dem zeitweiligen Rückfall der Zivilisation in ein Mad Max-Szenario verliehen wird, werde ich später noch üben. Aber bisher argumentiert Türmer ja vor allem dagegen, dass die technische Zivilisation des Menschen grundsätzlich und langfristig andauernd zusammenbricht. Dass dies geschieht, habe ich nie argumentiert. Im Gegenteil habe ich Herrn Kaczynski meinerseits kritisiert, für dessen Vorstellung die technische Zivilisation ließe sich lange klein halten. Deren Expansion ist aber, wie gesagt, eine andere Hausnummer.
Selbst wenn man davon ausgeht, dass es keine nennenswerten technologischen Fortschritte mehr gibt, keine neuen Energiequellen wie etwa Fusionsenergie, keine über Anfang 2026 Large Language Models herausgehende KI und keine nennenswerten biotechnischen Möglichkeiten, mit dem Menschen etwas zu machen, etwa Ektokinese, wäre der Aufstieg einer Zivilisation in Stadien, die das Fermi-Paradox auflösen würden, möglich. Es müssen keine fundamental neuen Technologien erfunden und Regeln der Physik definiert werden, um dem besseren Teil der Menschheit die Kolonisation des Sonnensystems und irgendwann seiner galaktischen Nachbarschaft zu ermöglichen. Was den meisten derartigen Ambitionen im Weg steht, sind keine noch nicht bewiesenen elementarphysischen Theoreme oder von bestehender Physik ausgesprochene Verbote, sondern bisher praktische Möglichkeiten zur Skalierung bestehender Technologie.
Oh, es wird weitere technische Entwicklungen geben, aber die Rate wird geringer und die Rate ist alles, worauf es langfristig ankommt. Es ist zwar wahr, dass gewissen Szenarien keine physikalische Unmöglichkeit zugrunde liegt, aber aus meiner Sicht ähnelt der sich hier abzeichnende Konflikt jenem, den ich in meinem Video zu übernatürlichen und überwahrscheinlichen Charakteren beschrieben habe. Und darin sehe ich auch den Hauptfehlschluss der Long-Termisten. Es gibt das ein oder andere physikalische Gesetz, das der Existenz von Superman und dem Hulk im Wege steht. Aber weniger eines, das Batman oder Hannibal Lecter verhindert. In der Realität finden wir allerdings beide nicht, weil eben auch Überwahrscheinlichkeit in jeder praktischen Hinsicht Unmöglichkeit bedeutet. Long-Termer sieht sich die Welt an und misst, was in den letzten 2 oder von mir aus auch 300 Jahren so alles erreicht wurde und extrapoliert dann, was man in 40.000 Jahren alles erreichen könnte. Und klar, wir können eine Space Station bauen, wir haben es ja bereits getan, und dann die Rechnung hochskalieren bis zu dem Punkt, da sie, einmal angetrieben, andere Sternensysteme erreichen könnte. Aber die Schwierigkeiten dieser Skalierung selbst sind, wenn auch nicht so fest determiniert wie Naturgesetze, doch nicht einfacher zu bezwingen. Auch im Lotto kann man theoretisch gewinnen. Aber wer tut es schon? Kein Reich der Welt hat länger gehalten als ein paar hundert Jahre. Was spricht schon dagegen, fast 10.000 Jahre auf Reisen zu gehen oder eine Reise vorzubereiten? Nehmen wir nun mal die Option des Atomkrieges. Er sicher, Türmer hat recht, wenn er sagt, dass kein Atomkrieg, egal wie erbarmungslos er geführt wird, die Menschheit als Ganzes auszurotten vermag. Die Strahlenbelastung wäre nicht intensiv und langlebig genug, um jeden Menschen an jedem noch so weit entfernten Ort zu erreichen. Die Leute im dünn besiedelten Süden Chiles oder Argentiniens, im australischen Inland oder auf den pazifischen Inseln würden vermutlich kaum etwas abbekommen. Dennoch ist ja klar, dass ein nuklearer Schlagabtausch die Komplexität der Weltzivilisation wahrscheinlich reduzieren würde. Hätten die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion ihren bedingungslosen Krieg geführt, dann stünden wir heute technisch gesehen sicherlich nicht auf dem präsenten Niveau. Wir wären nicht in der Steinzeit, aber die globale digitale Infrastruktur etwa wäre wohl nicht so ausdifferenziert und entwickelt, wie sie es heute ist. Der Kryptologe und Turing-Preisgewinner Martin E. Hellman, der gefühlt seit der Entstehung des Internets eine Webseite zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeit und Verhinderung des atomaren Krieges betreibt, stellt den Sachverhalt wie folgt dar. Wenn der Menschheit es nicht gelingt, die Wahrscheinlichkeit für einen Atomkrieg beständig zu reduzieren, dann liegt die Wahrscheinlichkeit des einstweiligen Eintretens bei 100%. Das ist die einfache Konsequenz mathematischer Grundgewissheiten. Solange die jährliche Eintrittswahrscheinlichkeit einen gewissen Grenzwert Epsilon nicht unterschreitet, ist die Wahrscheinlichkeit für den Atomkrieg größer als 1 minus 1 minus Epsilon hoch T. Mit der Zeit T, die in Jahren gemessen gegen unendlich schreitet. Dieser Ausdruck konvergiert gegen 1. Ich denke, es ist relativ klar, dass die Chancen für eine Eskalation des Atomkrieges seit der Hochzeit des Kalten Krieges zwar gesunken sind, aber doch auch nicht beständig und dass gerade seit dem Erstarken Chinas und dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine die Wahrscheinlichkeit pro Jahr wohl nicht abnimmt. Und selbst wenn es diese Entwicklungen alle nicht gäbe, so bliebe immer noch die Möglichkeit eines versehentlich begonnenen Atomkrieges. Jede einzelne Atomwaffe im Arsenal der Großmächte hat eine zum Teil sogar staatlich zertifizierte Wahrscheinlichkeit größer Null infolge eines Unfalls hochzugehen, und es ist schwer zu sagen, was die Folgen eines solchen wären. Sicherlich reden wir hier immer und unter allen Umständen von kleinen Wahrscheinlichkeiten, und es ist durchaus möglich, dass auch unsere Kindeskindeskindeskinder einen Atomkrieg für genauso unwahrscheinlich halten wie wir. Aber sagen wir über 50.000 Jahre hinweg, der zehnfachen Länge der Schrift- und Stadtzivilisation, über 1500 Generationen, ist da gar nichts zu vernachlässigen. Genauso wie auch verheerende Virenepidemien und politische Instabilitäten über so gigantische Zeiträume recht regelmäßig auftreten dürften. Vielleicht nie bis zu einem Intensitätsmaß die Menschheit auszulöschen, aber wohl um hochfliegenden Weltraumeroberungsplänen ein jähes Ende zu bereiten. Es hört sich immer so leicht an, wenn man in einem Video-Essay vom Neubau der industriellen Infrastruktur redet, aber in der Praxis ist das oft eine harte Sache. Es dauert mindestens 5 Jahre und verschlingt große Investitionssummen, ein Atomkraftwerk zu bauen. Das Ganze 100-fach durchzuführen während einer lang anhaltenden Ölangebotskrise ist ein dicker Brocken. Es ist genau die Art von Problem, die Longtermisten unterschätzen. Es liegt keine prinzipielle Unmöglichkeit vor, es steht kein Naturgesetz zwischen Plan und Umsetzung, also ist es einfach. Nun, nein. Kein Mensch kann heute abschätzen, wie schwierig es wäre, Industriegüter in diesem Ausmaß herzustellen, wenn wir wirklich eines Tages in eine Mangelsituation treten. Und selbst wenn wir es schaffen, dann gäbe es auch da wieder den ein oder anderen Fallstrick, der in der entfernteren Zukunft nochmal relevant werden könnte. Die Sowjetunion beispielsweise hat sich in den 70er und 80er Jahren in einer recht ähnlichen Situation zur beschriebenen wiedergefunden. Die Gesamtwirtschaft befand sich in einer Permakrise und der Abstand zum Westen wurde beständig größer. Was hat man also gemacht? Atomkraftwerke gebaut. Unter anderem zum Beispiel den RBMK-Reaktor, der in Tschernobyl explodiert ist. Warum gerade das RBMK-Design? Nur weil es erlaubt, zum Preis eines größeren Volumens und einer höheren Instabilität preiswerteres, geringer angereichertes Uran zu verbrennen. Es stellte eben eine erschwingliche Alternative dar für eine Nation, die sich in starker Bedrängnis wiedergefunden hat. Natürlich würde kein Mensch im heutigen Deutschland unter den heutigen Bedingungen dieses Reaktordesign verwenden. Aber um diesen Punkt wirklich nach Hause zu hämmern, 50.000 Jahre sind eine lange Zeit und es gibt auf dieser Welt noch dunklere Dinge als einen Russen und noch schlimmere denkbare Krisen als die der Sowjetunion. Bisher haben wir Mayak, Tschernobyl und Fukushima. Drei katastrophale Unfälle in 75 Jahren Kerntechnologie. Macht 2000 runtergebrannte Kraftwerke in 50 Jahrtausenden. Wird das die Menschheit zugrunde richten? Nein. Aber lästig wäre es schon. Und nur um das klarzustellen, an dieser Stelle werfen Technikfreunde dem armen Schattenmacher gerne vor, wegen irgendeiner Meltdown-Hysterie gegen Atomkraft zu sein. Aber das ist nicht wahr. Ich habe nichts gegen Atomkraftwerke. Sie sind eine Option. Aber wenn die Frage gestellt wird, wie hoch die Rate größt anzunehmender Unfälle ist, dann lautet die Antwort auf Basis der bisherigen menschlichen Geschichte etwa 1 alle 25 Jahre. Und alles andere ist Hypothese und Spekulation.
Der einzige wirklich profitable Zweig der Raumfahrtindustrie, wenn man ihn denn so nennen möchte, war es, Satelliten in den niederen und allenfalls mittleren Erdorbit zu schießen, deren verschiedenste Einsatzmöglichkeiten uns allen bekannt sein sollten. Im Wesentlichen das ist auch heute noch eine korrekte Lagebeschreibung. Mit einem Unterschied. Zum einen, dass die Skala dessen in den letzten 10 oder eher 5 Jahren auf ein völlig anderes Level gehoben wurde und zum anderen, dass auch Raumfahrt über den Erdorbit hinaus mittlerweile sehr realen Profit in alles andere als ferner Zukunft verspricht. Die Anzahl von aktiven Satelliten im Erdorbit hat sich seit 2016 mehr als verzehnfacht, was vor allem die Folge komplexer werdender Strukturen wie den von SpaceX vorangetriebenen Megakonstellationen ist. Diese Entwicklungen stehen noch lange nicht an ihrem Ende und eher konservative Schätzungen gehen davon aus, dass es in nochmal etwa 10 Jahren über 60.000 aktive Satelliten im Erdorbit geben wird, was eine Vervierfachung der aktuellen Zahlen bedeuten würde, und eher optimistische Schätzungen sehen die Zahlen problemlos im Bereich von um und über 100.000 Satelliten. Wenn diese Infrastruktur einmal geschaffen ist und aktiv genutzt wird, wird es nicht mehr ein einfach so Zurückszenario geben können. Moderne Staaten, gesellschaftliche und wirtschaftliche Akteure werden ohne sie schlicht nicht mehr funktionieren können. Diese Strukturen werden weiter ausgebaut, erhalten und defekte Elemente ersetzt werden müssen. Wir reden hier schon lange nicht mehr von ein oder zwei Raketen, die im Jahr in den Erdorbit fliegen, sondern absolut routinierten Abläufen, die kostenoptimiert und hochgradig kommerzialisiert sind.
Die mittlere Lebensdauer eines Satelliten bemisst sich auf wenige Jahre. Eine Großkrise, ein Atomkrieg, ein langanhaltender Ölschock und ihre Zahl wird praktisch unter Garantie schnell reduziert werden. Auch deshalb, weil das bisherige ökonomische Modell, welches ihre neuerdings große Zahl profitabel macht, zu erheblichen Teilen auf Luxusproblemen basiert. SpaceX's Satellitennetzwerk findet seine Abnehmer bei Fluggesellschaften, die ihren Kunden auf langen Flügen Internet anbieten wollen, oder bei Yachtbesitzern, die mitten auf dem Ozean rummeddeln. Das Argument darf nicht immer dabei stehen bleiben, ob ein theoretischer Wiederaufbau oder ein individuelles Industrieprojekt möglich ist, das ist es häufig, sondern ob die kombinierten Reibungskräfte durch Krisen, Kriege und Instabilitäten über lange Zeiträume gemessen die Beschleunigung auf zivilisatorische Escape Velocity erlaubt. Ich kann natürlich keine Garantie dafür ausstellen, dass es der Menschheit niemals gelingen wird, einen anderen Planeten außerhalb des Sonnensystems zu erreichen. Eben weil ich nicht mit Sicherheit sagen kann, wie lange und in welcher Art sich Gesellschaften über Zehntausende von Jahren entwickeln. Aber ich kann doch sehr skeptisch sein, auf Grundlage dessen, was wir heute bereits über die Menschheit wissen. Die Tatsache, dass Long-Termer genau diese Rechnung auch weniger gern anzustellen scheint, als auf die Möglichkeit zum Wiederaufbau zu verweisen, bestärkt mich in meinem Skeptizismus.
Es gibt jedoch Möglichkeiten, dieses Geschäft noch gewinnbringender und effizienter zu machen. Die Erde stellt der Raumfahrt so manche Hürden in den Weg. Sie hat eine relativ starke Gravitation und dicke Atmosphäre. Die Nutzlastkosten, wenngleich fallend, sind wie gesagt nach wie vor utopisch hoch. In der unmittelbaren Nachbarschaft zu ihr befindet sich jedoch eine Welt, welche genau diese Probleme nicht hat. Sie verfügt über keine dichte Atmosphäre und hat nur ein Sechstel ihrer Gravitation. Wenn es gelingen sollte, industrielle Kapazitäten zur Fertigung von Raketen auf dem Mond zu etablieren, würde es möglich werden, bereits jetzt bestehende Projekte in völlig anderen Dimensionen zu denken und Weltrauminfrastruktur im Erdorbit zu schaffen, von der man heute nicht mal zu träumen wagen würde. Und es gibt sehr gute Gründe dafür, sie zu errichten wollen. Um es kurz zu machen, denn auch das ist eher Stoff für den kommenden Beitrag, sehr viele fortschrittliche biotechnische, werkstoffliche und hochtechnologische Prozesse können von Mikrogravitation und der Kälte des Alls sehr guten Gebrauch machen. Und es gibt sehr handfeste Gründe dafür anzunehmen, dass sie hochprofitabel sein werden.
Tough talk, mein Lieber. Also ich sehe es ehrlich gesagt nicht, das ominöse, super profitable Geschäftsmodell. Man kann in der Schwerelosigkeit des Alls zum Beispiel Proteinkristalle in reinerer und besser ausgeformterer Weise herstellen, als es auf der Erde mit der immer präsenten Gravitation möglich ist. Aber dieser eher esoterische Vorteil rechtfertigt für mich jetzt noch nicht die Tausenden von Milliarden, die sicher nötig werden würden, um eine Mondstation zu bauen. Was wiegt ein Atomreaktor? Also nur der Druckbehälter und die Stäbe. 500 Tonnen? Eine Tonne zum Mond zu transportieren kostet laut Google $1 Milliarde. Das sind eine Menge Proteinkristalle, die man dafür welchen Zweck auch immer heranziehen muss, bevor man damit anfangen kann, die anderen Komponenten des Mondkraftwerkes abzubezahlen. Ich gebe die Frage hier erstmal an meine Zuschauer weiter. Während ihr Investoren hätten euch die bisherigen Profit- und Produktionsaussichten überzeugt, Tausende von Milliarden zu investieren? Mich nämlich nicht. Türmers Konzept der schrittweisen Allexpansion basiert zentral auf der Annahme, dass die einzelnen Schritte alle monetarisiert werden können. Und genau das sehe ich noch nicht. Wenn dies möglich wäre, dann bestünde eine reale Chance. Aber ist sie das? Zurzeit jedenfalls befindet sich diese Welt in einer leise vor sich hin schwelenden Energiekrise. Da ist das mit dem gigantischen spekulativen Startinvestitionen so eine Sache. Aber wir warten für eine genauere Bewertung natürlich Türmers nächstes Video ab.
Die Versprechungen, welche Ressourcenabbau auf dem Mond und die schlussendliche Fertigung von orbitaler Infrastruktur auf ihm mit sich bringen, sind also unermesslich. Und ob man es wahrhaben will oder nicht, viele dieser Entwicklungen sind besonders in dem letzten Jahrzehnt in nicht mehr allzu große Ferne gerückt. Generell macht man sich als Einwohner der BRD überhaupt keine Vorstellungen davon, welche unglaublichen Mengen von Geld und Energie in diesem Sektor mit solchen Aussichten in genau diesem Moment in Stellung gebracht werden.
Ja, man macht sich als Bürger der BRD allerdings auch keine Vorstellung davon, wie viel Geld zum Beispiel für die ganze LLM-Kiste in Stellung gebracht wird, ohne dass da bisher ein Weg zur Profitabilität besteht. Es gibt da keine Erfolgsgarantie, meine Freunde, und nur weil Leute Fantasiepreise für 5% von SpaceX oder Anthropic bezahlen wollen, ist der Mond noch nicht profitabel kolonisiert und ein konkretes Geschäftsmodell noch nicht gefunden. Long-Termer nähert sich hier einem heiklen Zirkelschluss. Weil gehypt wird, wird viel Geld bereitgestellt, und weil viel Geld bereitgestellt wird, muss es sich ja um mehr als Hype handeln. Selbst wenn Letzteres am Ende sich als wahr herausstellt, das Argument ist es nicht.
Das bringt uns damit zu der nächsten Gruppe von Filtern. Solche, die davon ausgehen, dass sich technologisierte Zivilisationen schlicht nach einem gewissen Zeitraum von selbst zerstören. Diese Idee hat abermals verschiedene Dimensionen, die ich grob in ihrer wahrscheinlichsten zeitlichen Abfolge abhandeln werde. Der erste Faktor ist der des schlichten genetischen Verfalls industrialisierter Populationen. Mit der Zeit fallen Geburtenraten ab und ihre Höhe beginnt negativ mit Intelligenz zu korrelieren. Intelligenz ist also kein Kriterium für eine Positivauslese mehr, sondern es findet ganz im Gegenteil Selektion gegen sie statt. Irgendwann ist die Population in einem solchen Maß verfallen, dass sie hochindustrialisierte Strukturen schlicht nicht mehr aufrechterhalten kann. Ein immer größerer Teil der Menschheit hat also keine Möglichkeit, die Technologie, welche sie umgibt, zu verstehen, geschweige denn weiterzuentwickeln. Der immer kleiner werdende Teil noch ausreichend kompetenter Individuen ist in einem endlosen Kampf gegen die Entropie gefangen, bis irgendwann das Licht ausgeht. Viele der hier beschriebenen und damit zusammenhängenden Prozesse entfalten sich gegenwärtig vor unseren eigenen Augen. In weiten Teilen der westlichen Welt baut die Zuverlässigkeit von Infrastruktur kontinuierlich weiter ab und auf im Grunde allen irgendwie mit dem Staat in Verbindung stehenden gesellschaftlichen Ebenen ist der Niedergang deutlich zu verspüren. Die immer weiter in die Ecke gedrängte genetisch-ökonomische Ober- und Mittelschicht wird ausgenommen, um eine immer stärker wachsende genetisch-ökonomische Unterschicht zu finanzieren. Die High Trust Society von einst ist de facto tot. Große Teile der westlichen Welt stehen am Anfang eines Prozesses, der am Ende lateinamerikanische oder gar südafrikanische Verhältnisse zur Folge hat. Wenn man davon ausgeht, dass es nur dabei bleibt und diese Spirale des Niedergangs ununterbrochen fortgeführt wird, bis die Zivilisation zusammenbricht, würde ich der zugrunde liegenden Idee als wahrscheinlichen Filter zustimmen. Ich gehe aber eben nicht davon aus, dass dieser Prozess unumkehrbar oder langfristig ist. Wie ich bereits in vorherigen Beiträgen angesprochen habe, werden Länder wie Südafrika und im Grunde auch viele lateinamerikanische Länder in einer Art künstlichen Equilibrium gehalten. Die genetisch-ökonomische Oberschicht wird hier also nicht selten mehr oder minder künstlich davon abgehalten, sich der Strukturen von Staat und Gesellschaft zu bemächtigen und sie umzubauen oder auch nur sich unabhängig von ihnen zu formieren. Ob es den Amerikanophilen in meinem Publikum gefällt oder nicht, besonders in den letzten Jahrzehnten war der US-amerikanische One-World-Ideen-Export ein wesentlicher Grund genau dafür. Da die USA aber gegenwärtig von genau den hier beschriebenen Problemen eingeholt werden, gibt es gute Gründe dafür anzunehmen, dass sich das ändern wird. Die Mulattisierung und der genetische Verfall, kurzum Lateinamerika im schlechtesten Sinne, halten auch in der westlichen Welt im engeren Sinne Einzug, und da ich nicht davon ausgehe, dass es Remigration in genügendem Maßstab geben wird, setzt sich dieser Prozess wohl bis zu seinem logischen Ende fort. Es wird angesichts solcher Verhältnisse aber eben auch immer schwieriger werden, die genetische und ökonomische Oberschicht in einen Staat einzuspannen, der genau einer solchen Unterschicht das Fortbestehen ermöglichen soll. Man sieht es vor allem in den USA schon jetzt. Es bilden sich neue vom Staat unabhängige Zentren der Macht heraus, die genetisches und energetisches Potenzial konzentrieren, das früher dem Staat zugefallen wäre und sich von dessen verfallenden Strukturen jetzt unabhängig zu organisieren beginnt. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend auch in Zukunft fortsetzen und eher noch intensivieren wird und eine Idee, die vor allem im kommenden Beitrag noch weiter ausgeführt werden soll.
Nun, vielleicht. Noch haben Elon Musk, Jeff Bezos und die Plastikschönheit an seiner Seite den Vereinigten Staaten nicht den Krieg erklärt. Aber vielleicht kommt das noch. Ich denke, auch da wird der Übergang weniger reibungslos, als das in Thürmers Darstellung durchscheint. Aber der eigentliche Punkt ist natürlich ein ganz anderer. Auch hier argumentiert Thürmer für die Möglichkeit des Wiederaufbaus. Aber das steht nicht in Frage. Was Long-Thürmer uns erklären muss, ist, weshalb die Leute nicht durch das jetzige Tal in eine neue Zivilisation schreiten und dann von der nächsten Degenerationswelle gepackt werden. Weshalb es über lange, lange, lange Zeiträume, Tausende, Zehntausende von Jahren, die notwendig wären, um interplanetare Pläne zu verwirklichen, solche Degenerationen nicht immer wieder geben sollte und sie so zum limitierenden Faktor werden. Entropie und der Hang zum Verfall sind starke Kräfte. Und die magische Entwicklung, die uns morgen davon befreit, die sehe ich noch nicht.
Ich denke, dass der Staat, wie er im Grunde vom Beginn der Moderne bis Anfang des 21. Jahrhunderts existiert hat, ein Auslaufmodell ist, das durch neue Strukturen, die aus konsortialen Akteuren erwachsen werden, ersetzt wird. Diese Akteure werden auch wieder klar positiv auf Intelligenz und Kompetenz hin selektieren, und sofern Biotechnologie, vor allem die vollständige Ektokinese, eine reale Sache wird, diese Attribute auch wieder klar mit höheren Vermehrungsraten besetzen. Um es also zusammenzufassen, genetischer Verfall, Dysgenik, ist ein sehr realer Niedergangsprozess, für den es aber Gegengifte gibt, die bereits jetzt am Heranreifen sind. Im Mindesten für den Fall der Menschheit kann dieser Prozess also keine nachhaltige Auslöschung der Zivilisation bedeuten. Und wir erinnern uns an dieser Stelle auch nochmal daran, was für ein absurd perfektes Gesamtpaket die menschliche Biologie liefert. Es ergibt auf sehr vielen Ebenen keinen Sinn, Menschen für praktische Aufgaben durch Roboter zu ersetzen. Ich persönlich, und auch das ist im nächsten Videothema, gehe mittlerweile davon aus, dass die massenhafte und industrielle Herstellung von Menschen deutlich eher Realität wird als Roboterarmeen.
Ich steelmanne Thürmers Position jetzt mal im Hinblick auf das, was eigentlich erreicht werden muss. Wir benutzen biomechanische und gentechnische Interventionsmethoden, um die Degeneration der Menschheit nicht nur aufzuhalten, sondern dauerhaft aufzuheben und sie auch quantitativ zu regulieren. Tja, gute Frage, ob sowas wirklich funktionieren kann. Kurz, wird die Systemanfälligkeit, die als Konsequenz solcher Maßnahmen Einzug halten wird, die Stabilisierung, die man durch sie erreicht, übersteigen, ausgleichen oder wird dadurch tatsächlich ein ganz anderes Level an Stabilität geschaffen? Ich weiß es nicht und ich finde es schwer, sowas zu beantworten angesichts der Tatsache, dass der Mensch seine exakte genetische Populationszusammensetzung bisher nie in den Händen gehalten hat. Würde man Menschen aber am Fließband produzieren, müssten diese Menschen ja der logischen Notwendigkeit halber von Organisation, nicht von Eltern aufgezogen werden. Wenn ich mich recht erinnere, haben sozialistische Staaten im frühen 20. Jahrhundert mal sowas in die Richtung angestrebt, aber der Erfolg schien nicht durchschlagend zu sein. Ein anderer Analytiker, den man durchaus zu den Longtermisten zählen kann, allerdings in die andere Richtung, Peter Turchin, meint, zu viel, zu schnell produziertes menschliches Talent endet im Mamelukenstaat, der sich selbst destabilisiert durch zu große, unbefriedigte Schichten von Subeliten. Es ist immer relativ einfach, die menschliche Gesellschaft in Bezug auf einen Parameter zu verbessern. Aber das ist ja praktisch die Definition von Short-Termism, weil die Effekte höherer Ordnung zunächst unbeachtet bleiben. Wir schaffen es nicht, unsere bestehenden komplexen sozialen Systeme stabil zu managen, aber wir schaffen es, die vage dystopischen Ektogenese-Gesellschaften sozial stabil zu halten. Warum sollten wir? Ich werde hier mal den gegenteiligen Ansatz in den Raum stellen. Die langfristige gesellschaftliche Stabilität, die wahrscheinlich notwendig ist, um interstellare Projekte in Angriff zu nehmen, steht im Widerspruch zur Fähigkeit, solche Projekte zu verwirklichen. Die Dinosauriergesellschaft war recht stabil, oft passierte über Dutzende Millionen Jahre nicht furchtbar viel. Aber eben deshalb, weil Dinosaurier auch nur sehr geringe Ambitionen verfolgt haben, ihre Umwelt zu kontrollieren. Mit der Zunahme dieses Kontrolltriebes sinkt auch die zeitliche Stabilität, steigt die Komplexität und Anfälligkeit. 10.000 vor Christus hätte ein Virus nie mehr als einen Landstrich infizieren können, heute innerhalb von Wochen die ganze Welt. Damit muss man sich beschäftigen, nicht mit Hochtechnologie um jeden Preis, nicht nur mit der Lösung der Gleichung, sondern auch mit ihrer Stabilität unter geänderten Bedingungen.
Das bringt uns dann zu der anderen Art von Auslöschungsfiltern, der durch den Mensch selbst gemachten Auslöschung. Zu nennen wären hier etwa der Dritte Weltkrieg oder andere Szenarien, die in eine vergleichbare Richtung tendieren. Über die Wahrscheinlichkeit eines Dritten Weltkrieges sind nur schwer Aussagen möglich. Momentan scheinen bestehende geopolitische Auseinandersetzungen allerdings nicht mal im Ansatz in diesem Maß zu eskalieren, wie man es eigentlich erwarten würde. Die Vereinigten Staaten sind unter Trump ihren geopolitischen Gegnern so übergriffig gegenüber wie schon lange nicht mehr und es folgen seitens des großen Konkurrenten China kaum nennenswerte Gegenschläge. Die Russen werden unterdessen nicht mal mit der Ukraine fertig, solange sie aus dem Westen nur mit genügend Munition versorgt wird. Die Vereinigten Staaten haben im weltweiten Vergleich nach wie vor die mit Abstand größten Innovationsraten und die allseits bekannte Weltinsellage zu ihrem Vorteil. Gänzlich abseits dessen sind im Grunde alle Mächte dieser Welt zunehmend überaltert und von inneren Problemen ermüdet. Vielleicht braut sich im Hintergrund doch irgendetwas zusammen, aber ich glaube es nicht. Selbst wenn man aber davon ausginge, dass es einen so umfangreichen Atomkrieg wie nur denkbar geben würde und Zivilisationen, wie wir sie kennen, kollabieren würde, wäre es allerdings nur eine Frage, in kosmischen Maßstäben bemessen kurzer Zeit, weniger Jahrhunderte vielleicht, bis sie neu entstehen würde. Ein dritter Weltkrieg würde nicht die Ausrottung der Menschheit bedeuten und damit man so etwas ernsthaft proklamiert, muss man im Grundschulalter hängen geblieben sein. Es ist dabei im Prinzip auch egal, ob man von nuklearer Vernichtung, chemischen Waffen oder Biowaffen, irgendwelchen Viren vielleicht fantasiert.
Darauf bin ich wie gesagt schon eingegangen, aber ich denke, dass gerade wenn man sich mit Longtermismus beschäftigt, man sich auch andere Fragen zu stellen erlauben sollte. Zum Beispiel diese. Verhindert die Existenz einer Weltinsel, also des separat stehenden amerikanischen Kontinents, dauerhaft ein weltumspannendes Reich und somit die Möglichkeit, genug Ressourcen in die Eroberung des Weltraums zu stecken? Bedeutet die gleichzeitige Existenz des amerikanischen und eurasischen Pols, dass es immer politische Spannungen zwischen diesen geografischen Einheiten geben muss, damit der Atomkrieg langfristig unabwendbar und damit das nötige Maß an Komplexität und Stabilität unerreichbar bleibt, solange bis wir durch Plattenverschiebung ein neues Pangea erreicht haben? Keine Ahnung natürlich, das ist alles Voodoo. Aber auch wenn es nicht wissbar ist, denkbar ist es schon.
Das Narrativ der nun einsetzenden Entropie, des Endes der Technologie und der ewigen Stagnation halte ich hingegen für schädlich. Nicht zuletzt da es an den Entwicklungen, die sich bereits jetzt abzeichnen und damit, einer zivilisatorisch betrachtet, sehr bald kommenden Realität diametral vorbeigeht. Ich habe mir den bedauerlichen Ruf als schwarzer Pillenverteiler eingehandelt und möchte an dieser Stelle auch mal eine weiße Pille austeilen. Auf den Niedergang der westlichen Zivilisation wird eine neue Zivilisation folgen. Und sehr wahrscheinlich wird sie die ersten Schritte auf dem Weg des Menschen in die Galaxie machen.
Pfui, da hört ihr's. Türmer ist schwach geworden und verteilt jetzt weiße Pillen. Im nächsten Video wird er euch erzählen, dass Arbeitsmigration aus Südostasien die Zukunft Deutschlands sei. Bleibt lieber beim Schattenmacher, der sagt euch, dass alles hoffnungslos ist, so wie ihr es gewohnt seid. Also ich weiß nicht, weshalb es schädlich sein soll, das Ende der wissenschaftlichen Entwicklung im Blick zu behalten. Welchen Schaden fügt das zu? Die ganze Welt denkt ja sowieso anders und all unsere Systeme sind darauf ausgelegt, die Grenzen des Möglichen zu erweitern. Welchen Unterschied macht da ein Skeptiker? Zumal ich mich ja nicht aus moralischen Gesichtspunkten kategorisch gegen Technologie stelle. Mir fällt das Jubeln und sich Begeistern nur so schwer. Ich bin es am Ende wohl leid, dass in unserer Zeit nichts einfach das sein kann, was es ist. Dass es einfach normal sein kann, so wie Siemens und General Electric normale Firmen sind. Es muss ständig dieser überspannte Menschheitstraumgedanke hinter Firmen wie SpaceX und OpenAI stehen. Einmal zynisch verwendet, um den Aktienkurs oder die Investitionsbereitschaft in die Höhe zu treiben, dann wieder als Nepenthes für die existenziellen Krisen von Leuten, die sonst alles haben und eine Aufgabe brauchen. Alles in allem bin ich natürlich auf Thürmers nächstes Video gespannt. Ich bin ja, um es noch einmal zu sagen, auch kein ideologischer Feind technischer Fortentwicklung. Ich bin ein Feind von blödsinnigem, kindischem Hype und vom Ausblenden gewisser sich aufdrängender Probleme. Sagen wir, die Chance für eine in den Weltraum expandierende Menschheit sei nicht kleiner als 5% und damit immer noch groß genug, um sie ernst zu nehmen. Dann kann ich mit dieser Probabilität leben. Ich glaube aber allerdings schon, dass die Chance dafür, dass die Menschheit dies nicht vermag, deutlich größer ist. Dies wiederum versetzt die ganzen Silicon Valley-Spastis, die ständig von technologischen Utopien träumen, in eine scheinbar existenzielle Krise, denn die können das offenkundig nicht einfach in Betracht ziehen. Zum Abschluss aber noch ein bittersüßlicher, wenigstens nicht gänzlich unkonstruktiver Gedanke. Was, so denke ich, fehlt und sich offenkundig anbieten würde, wenn man es mit dem All schon ernst meinte, sind simple Pilotprojekte auf der Erde. Es gab in der Vergangenheit bereits Vorhaben zur Simulation des isolierten Überlebens einer kleinen Gruppe von Menschen in einem abgeschlossenen Biotop in Arizona. Spoiler, ist nicht so toll gelaufen. Biosphären dieser Größe neigen unweigerlich dazu, in irgendeine dem Menschen nicht genehme Richtung zu kippen. Aber gut, wenn das auf dem Mond irgendeine Chance auf Erfolg haben soll, dann könnte man eine solche Anlage auch im größeren Stil, samt nuklearer Stromversorgung und allem, was dazugehört, in der Wüste, in der Arktis oder unter Wasser bauen und alles daran setzen, es funktionabel zu machen. Jeder Fehler, den man auf der Erde korrigieren kann, wird unendlich viel kostengünstiger sein als auf dem Mond. Und doch findet sich kein einziger Staat, der an der Umsetzung solcher Versuche wirkliches Interesse zeigt. Keine Wettbewerbe zwischen den USA und China, wer seine Leute länger am Leben halten kann. Kein kompetitiver Geist, keine Unsummen, die investiert werden. Keine begeisterten Zuschauer an den Fernsehbildschirmen. Und jetzt soll angesichts dieser Ausgangslage ein noch viel teureres und viel schwerer zu realisierendes Projekt im All verwirklicht werden. Wieso? Wieso sollte das möglich sein? Und wie soll ein solches Vorhaben nicht bei der nächsten Krise als erstes den Kürzungen zum Opfer fallen, wenn wir, wie gesagt, nicht einmal ein viel bescheideneres Erdpilotprojekt auf die Beine stellen und aufrechterhalten können? Nicht nur wäre das inhaltlich geboten, um zu lernen, was gelernt werden muss zur Besiedlung anderer Himmelskörper, auch wäre es ein Proof of Concept für das Durchhaltevermögen von Staaten, an denen ein solcher Traum am Ende wirklich scheitern wird. Und man könnte ja all die lustigen, supermodernen Verfahren und Methoden, die genmanipulierten Mikroorganismen und das alles dort einsetzen. An Preis und Zeit kann es nicht liegen. Wenn Kosten und Dauer das prohibitive Problem sind, dann ist der Mond komplett unmöglich. Wir wiederholen an so vielen Stellen nur die Ideen, welche die Menschheit bereits im 20. Jahrhundert gehabt hat, aber bisher ohne etwas wirklich Neues hinzuzufügen oder wirklich ernst zu machen mit dahingehenden Projekten. Es erinnert alles bloß an Saudi-Arabiens The Line. Viel Ankündigung, wie großartig alles werden wird, dann ein Projektstart und bald darauf der Abbruch, weil man an die vorhersehbaren physischen und ökonomischen Grenzen des Vorhabens gelangt ist und die Verantwortlichen andere Prioritäten setzen müssen.